Danke, Toni, für die Musik. Das hat mich wieder in meine Jugend zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wer das schon mitbekommen hat. Kirchlich gesehen sind wir ja bereits im neuen Jahr. Denn mit dem ersten Advent hat ein ganz neues Kirchenjahr begonnen. Und in der frühen Kirchengeschichte und auch ja bis ins Ende des letzten Jahrtausends hat sich besonders im ländlichen Raum die Tradition erhalten, dass die Adventszeit eine sehr spezielle Zeit war, in der man sich wirklich in ganz besonderer Weise auf das Weihnachtsfest vorbereitet hat. Und es war eine Zeit, die mit viel Gebet und mit Fasten verbunden war. Meine Frau, die Johanna, die kann sich noch daran erinnern, dass wirklich zur Adventszeit auch gefastet wurde. Öffentliche Veranstaltungen wie Tanzen waren verboten. Katrein stellt einen Tanz ein, ist ein Spruch, der auf dem Land noch bekannt ist. Und Katharina ist am 25. November. Und in dieser Zeit gab es eigentlich auch keine Eheschließungen. Laut der Tradition. Aber wir sehen auch, dass Gott Dinge segnet über diese Traditionen hinaus. Eins ist geblieben, früher wie heute ist der Advent die große Zeit des Wartens im Jahr. Und vier Sonntage unterstreichen den Charakter des Wartens auf die Ankunft Jesu, auf den Adventus Domini. Jeden Sonntag zünden wir eine weitere Kerze an. Jetzt haben wir mittlerweile die dritte angezündet. Das Warten scheint ein zentraler Aspekt dieser vierwöchigen Zeit im Dezember zu sein. Aber wir müssen aufpassen, dass unser ganzes Leben nicht eine Zeit des Wartens wird. Da ist eine schwangere Frau, die kann es kaum erwarten, dass ihr Kind endlich auf die Welt kommt. Und ist es dann da, dann warten die Eltern, dass es möglichst schnell laufen kann. Wächst das Kind dann heran, wartet es sehnsüchtig, dass es endlich 18 wird. Wartet auf das erste Auto. Man wartet auf den Schulabschluss, auf den richtigen Lebenspartner, auf das erste eigene Kind. Man wartet auf das Eigenheim, auf eine Beförderung, dann auf die Rente und wenn man alt und krank ist, auf den Tod. Ist es da nicht besser, statt zu warten, die Zeit mit sinnvollen, wichtigen Dingen anzufüllen? In Matthäus 11, Vers 2 und 3 finden wir eine Parallele, die sich ebenso mit dem Warten beschäftigt und die genau mit dieser Adventszeit zu tun hat. Da steht: Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm, Jesus, sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes, es geht hier um Johannes den Täufer, der passt wunderbar herein in diese Adventszeit. Er ist doch, der unmittelbar auf Jesus hinweist mit den Versen aus Jesaja. Er ist doch, der als Vorbote von Jesus auftritt. Und diese selbst von Nichtchristen bekannte Aussage von Johannes, die möchte ich heute näher beleuchten. Ich möchte das Leben des Johannes ein wenig ansehen und hierbei besonders sein Verhältnis zu Jesus. Ich möchte euch zeigen, wie ähnlich die beiden sind und wie grundverschieden sie waren. Dass Jesus zum Zeitpunkt seiner Anfrage im Gefängnis saß, wurde schon aus diesen Versen deutlich. Ich werde die Hintergründe seiner Verhaftung nur am Rande ein wenig streifen, aber ich möchte mich mit seiner Situation im Gefängnis, in seiner Gefangenschaft auseinandersetzen. Das lohnt sich wirklich, dass man da genauer hinsieht. Und ich möchte natürlich auch darauf eingehen, was Jesus ihm, wir haben ja jetzt nur die Frage gelesen, was Jesus ihm auf diese Frage geantwortet hat. Aber nicht nur, was er Jesus geantwortet hat, sondern was uns natürlich das auch sagen will, was er uns damit mitteilen will. Nun, Johannes ist aus einer Priesterfamilie oder ist in eine Priesterfamilie hineingeboren. Sein Vater, Zacharias, gehört zu den Priestern, die Dienst im Tempel tun. Seine Mutter Elisabeth, die ist verwandt mit der Mutter Jesu, mit Maria. Und beide sind zur selben Zeit schwanger. Und das Besondere bei den beiden ist, dass die eine, Elisabeth, die ist eigentlich schon zu alt, um Kinder zu bekommen. Und Maria, die andere, die ist eigentlich noch zu jung dazu und noch nicht mal verheiratet. Und wie Jesus ist auch das Auftreten des Johannes durch den Propheten Jesaja angekündigt in Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste bann den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Johannes sieht es als seinen Auftrag, diese Stimme zu sein. Er wächst heran und zieht sich in die Wüste zurück. Dort spricht Gott zu ihm und er geht runter an den Jordan und ruft die Menschen, die dorthin kommen, auf, sich taufen zu lassen. Was wir in Matthäus 3, in Lukas 3 und in Markus 1 lesen, aus dem können wir entnehmen, Johannes war ein eigenartiger Mensch. Er war ein Einzelgänger, der als Wanderprediger umhergezogen ist, radikal in seinen Ansichten und mit einem eigenartigen Lebensstil. Bekleidet mit einem Umhang aus Kamelhaar und ernährt hat er sich von Heuschrecken und wilden Honig. Er war ein Aussteiger, ein Asket, der deutlich aber gesagt hat, was er denkt. So lebte er in der Abgeschiedenheit und er hat den klaren Auftrag geprägt durch seine Eltern, durch seinen Vater als Priester, streng orientiert am Alten Testament und an den Büchern Mose und der Propheten. Er predigt die Vergebung der Sünden durch die Taufe. Er ruft alle auf, sich bereit zu machen für den Heiland, der in die Welt kommt, um ein neues Reich aufzurichten. Und es gab viele, die sich ansprechen ließen von Johannes. Die glaubten seinem Wort, dass er der Wegbereiter des Messias ist. Und die Menschen erkannten, dass sie in ihrem alten Leben so dem Messias nicht entgegentreten konnten, wie sie waren. Und so kamen sie in Scharen hinaus zu Johannes und ließen sich taufen. Die aber, die sich taufen ließen, denen hat Johannes nicht gesagt, ihr seid nun gerettet, sondern im Gegenteil, er hält ihnen entgegen in Lukas 3, Vers 7 bis 9. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut nennt er sie. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er sagt den Menschen dort ganz deutlich, dass man sich nicht taufen lassen kann und dann weiterleben kann wie vorher. Sondern vielmehr sagt er, wenn ihr euch taufen lässt, dann muss man das merken in eurer Umgebung. Man muss sehen, dass sich die Welt um einen herum ändert. Und Johannes hat auf diese Veränderungen gehofft. Auf eine soziale Gerechtigkeit, auf gerechte Verteilung der Güter, nach einem Ausgleich von Arm und Reich. Ich glaube, die meisten von uns sind nicht anders als die Menschen, die damals zu Johannes kamen. Sie wollten gerettet werden, wollten sich aber im Grunde genommen nicht ändern. Johannes hat das gespürt und darum seine scharfe Aussage. Wollen wir eigentlich eine Veränderung? Wollen wir wirklich eine Veränderung zu einer gerechteren Welt? Wollen wir das wirklich, wenn wir mehr Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich, wenn wir dafür beten? Würde das nämlich nicht in der Konsequenz bedeuten, dass die Reichen, und wir gehören alle zu den Reichen, etwas abgeben von unserem Wohlstand? Sind die Menschen, die momentan zu uns kommen, wirklich alles Wirtschaftsflüchtlinge, die nur an unserem Wohlstand teilhaben wollen? An dem Wohlstand, für den unsere Eltern und wir hart gearbeitet haben? Ja, wir arbeiten alle hart. Jeder, der in der Arbeit ist, weiß das. Aber, und das ist das Entscheidende, wir haben nichts, aber auch gar nichts dazu beigetragen, dass wir hier in Deutschland oder in Österreich, in England, Australien oder Amerika, wo kommen noch unsere Geschwister der Gemeinde her, dass wir in diesen Ländern leben dürfen. Wir wurden hier hereingeboren. Viele, ich schränke ein, nicht alle, in ein behütetes Elternhaus. Wir haben eine wirklich gute Basis mitbekommen, um uns eine Existenz aufzubauen. Und wenn wir getauft sind, dann muss das nach außen sichtbar sein, sagt Johannes. In Lukas 3, Vers 10 bis 14 können wir Folgendes lesen, als Folge daraus. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Interessant, wer hat diese Worte gesprochen? Jesus? Denken wahrscheinlich die meisten. Nein, das war Johannes. Die Verse, die ich vorgelesen habe, hat Johannes gesprochen. Nochmals zur Eingangsfrage. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Frage brennt Johannes auf den Nägeln. Und zwar, seit er Jesus kennt. Aber wieso beschäftigt Johannes nun diese Frage? Kennt Johannes Jesus nicht mehr? War sein Leben nicht davon geprägt, dass er sich als Wegbereiter Jesu verstanden hat? Wo er doch in Matthäus 3, Vers 11 und 12 sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Hat doch Johannes selbst Jesus im Jordan getauft? Und nun diese Frage. Sein ganzes Leben hat Johannes hingegeben für seinen Dienst, die Menschen vorzubereiten für das Kommen des Menschensohnes. Hat zur Umkehr und Buße aufgerufen. Wahrlich keine dankbare Aufgabe. Denn neben denen, die sich taufen ließen, wurde Johannes auch angefeindet von den Menschen, denen es gut ging. Die wollten nicht verzichten auf ihren Wohlstand. Wer will schon vom Gericht hören, wenn es beruflich, familiär, finanziell gut geht? So musste sich Johannes, wie Jesus auch, Fragen nach seiner Vollmacht stellen lassen von den Schriftgelehrten. Dreimal haben sie Johannes gefragt und dreimal hat Johannes geantwortet, ich bin es nicht. In Johannes 1, die Verse 19 bis 27, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Das ist eine klare Analogie zu den Ich Bin-Aussagen Jesu. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Jesus sagt, ich bin. Johannes sagt, ich bin nicht. Aber wie weit konnte es kommen, dass Johannes solche Zweifel bekommen hat, ob Jesus wirklich der Messias ist? Und der Zweifel gerade jener Zeuge, der als erster Jesus erkannt hat. War das nun eine hoffnungsvolle oder eine zweifelnde Frage? Also ich bin fest davon überzeugt, Johannes hat ernsthaft an seinem Glauben gezweifelt. Denn was war geschehen? Zunächst hat er schwer leiden müssen für sein Eintreten für die Wahrheit. Johannes war ein Regimekritiker, würden wir heute sagen, der nicht stillgehalten hat und beim Namen genannt hat, dass Herodes ein Leben führt, das Gott zutiefst verabscheut. Denn genau das hat der Herodes gesagt. Herodes hat nämlich seine Frau verstoßen und hat die Frau seines Halbbruders geheiratet. Nach jüdischem Gesetz war das eine Blutschande. Und Johannes wurde dafür eingesperrt, weil er sich kritisch geäußert hat, nicht geschwiegen hat, dort wo Unrecht geschehen ist. Und nun ist Johannes im Gefängnis. Er dachte, er wäre der Wegbereiter gewesen für den Messias. Und all diese Fragen gehen ihm durch den Kopf in seine Gefangenschaft. Ausgeschlossen von der Gesellschaft, vom öffentlichen Leben, handlungsunfähig. Wenn keiner mehr da ist, der einem Sicherheit geben kann, dann wird man selbst unsicher. War mein Dienst umsonst? Auf wen kann ich mich verlassen? Was soll ich glauben? Das werden die Fragen gewesen sein, die Johannes durch den Kopf gingen. Da war viel Zeit zum Nachdenken, zu grübeln, viel Zeit für Zweifel und viel Zeit auch für Verzweiflung. Wie Johannes sich gefühlt hat, lässt sich vielleicht an einer anderen Person ablesen, die auch zu Unrecht im Gefängnis saß. Dietrich Bonhoeffer. In seiner Gefangenschaft in Berlin hat er folgendes Gedicht geschrieben. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest. Wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz. Wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich von mir selbst weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Neben diesen Selbstzweifeln hat Johannes aber sicher auch an Jesus selbst gezweifelt. Er, Johannes, hat sein Leben für Gott eingesetzt, er hat das Volk zur Buße aufgerufen und viele Menschen durch die Taufe am Jordan zur Ankunft Jesu vorbereitet. Und er wurde ins Gefängnis geworfen. Und kein Messias ist gekommen, um ihn da rauszuholen. Er, der wartet mit brennendem Herzen, dass der Messias kommt. Für ihn war sicher, dass der Messias mit Gericht kommt über das gottlose Volk. Johannes war, wenn schon nicht enttäuscht, so doch zumindest irritiert über das Wirken Jesu. Ist Jesus wirklich der, mit dem eine neue Zeit anbricht? Mit Zöllnern und Sündern sitzt er an einem Tisch. Und da, wo Johannes die Zuhörer ermahnt, dass nur radikale Umkehr sie retten kann, da redet Jesus von der Barmherzigkeit Gottes. Wo Johannes droht, tröstet Jesus und richtet auf. Ich halte auch nichts davon, Menschen, die Gott nicht kennen, mit Gericht zu drohen. Denn wenn sie nicht die frohe Botschaft hören, werden sie nicht umkehren. Drohungen bewirken selten etwas. Was aber hat Jesus nun den Jüngern des Johannes geantwortet auf die Frage, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Matthäus 11, Vers 4 bis 6. Jetzt geht's hier weiter. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Schade eigentlich, dass Jesus hier nicht gesagt hat, Johannes, du hast mich getauft, du weißt doch, wer ich bin. Du weißt doch, dass ich der Sohn Gottes bin. Du weißt doch, dass ich in die Welt gekommen bin, um die Welt zu retten. Nein, das alles hat Jesus nicht geantwortet. Vielleicht habt ihr auch schon länger darüber nachgedacht, warum Jesus hier nicht eine deutliche, eine klare Antwort gibt. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ich bin fest davon überzeugt, weil das Wissen allein in solchen Krisen wie Johannes, in der sich Johannes befunden hat, nicht ausreicht. Genauso wie es nicht ausreicht, wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe sie. Und wenn mein Verhalten, meine Handlungen nicht das wiedergeben, was ich rede. Wenn ich sage, ich liebe sie und bin nicht da für sie, interessiere mich auch sonst nicht für ihre Interessen, für ihre Gefühle, dann wird er dieses Liebesbezeugnis nicht helfen. Reines Wissen reicht nicht. Und so entzieht sich Jesus hier dieser Frage, wer er in Wahrheit ist. Und wundert euch nicht, wenn auch wir oftmals keine direkten Antworten von Jesus bekommen. Und stattdessen fordert er, und das ist das Interessante dabei, die Jünger auf, selbst aus ihrer Erfahrung heraus zu antworten. Sagt ihm, was ihr hört und seht. Denn nur eine Antwort, die mit Erfahrungen bestätigt ist, die überzeugt. Das macht Hoffnung und das hilft beim Warten. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir von unseren Glaubenserfahrungen berichten. Dass wir erzählen, was wir im Glauben erleben. Es geht darum, denjenigen, die auf der Suche sind, die Fragen an das Leben haben, dass wir ihnen unsere Antworten geben. Ein kurzes Beispiel. Nach den Anschlägen von Paris haben wir natürlich in der Arbeit auch viele Diskussionen darüber geführt. Über die Ängste, inwiefern wir selbst betroffen sind, unsere Kinder, ob wir Angst haben müssen, unsere Kinder noch in ein Konzert gehen zu lassen, ob man sie in ein Fußballstadion lassen kann. Einige von meinen Kollegen sind da in sehr großer Sorge darüber. Und ich bin dann direkt gefragt worden, ob ich denn keine Angst habe. Und ich konnte nur sagen, was ich wirklich auch empfinde. Nämlich, dass mein Leben in Gottes Hand liegt. Natürlich habe ich auch Sorgen. Auch ich habe natürlich Sorgen, Ängste, aber ich habe keine konkrete Angst. Ich kann ein Stück ruhen in Gottes Hand. Denn ich weiß, mein Erlöser lebt, nach Hiob 19, Vers 25. Und ebenfalls Hiob ist mir ein weiterer Trost. Habe ich Gutes empfangen? Sollte ich da nicht auch Böses annehmen? Versteht mich dabei nicht falsch. Das hat nichts mit Fatalismus zu tun. Solche Kollegen habe ich auch. Die leben nach dem Schema. Ich lebe weiter wie gestern, denn ich kann sowieso nichts ändern. Nein, wir Christen sollten so nicht leben. Für uns, für mich, sollte Weihnachten schon die klare Botschaft enthalten, Jesus ist die frohe Botschaft in einer friedlosen Welt. Etwas sehr Wichtiges habe ich gelesen in der Vorbereitung auf heute. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen, es wäre mir, wenn ich es nicht gelesen hätte, glatt hätte ich übersehen. Denn eines spricht Jesus hier in diesen Versen, die er an Johannes richtet, nämlich nicht an, was aber sonst sehr häufig erwähnt wird, wenn es in der Bibel um das Zeichen des nahen Gottesreiches geht. Dass die Gefangenen frei sein sollen. Das fehlt hier. Vielleicht hat aber Johannes genau darauf gehofft. Aber Jesus redet die Not des Johannes nicht schön. Hier gilt auch, in der Welt habt ihr Not. Es wird nicht alles hell im Advent. Es verschwindet nicht alle Not in der Welt, alles Leid. Und er fügt an, selig, wer nicht irre wird in der Zeit des Wartens auf Jesus. Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Das heißt, macht eure Ohren auf und hört, öffnet eure Augen und seht, was momentan schon passiert. Menschen werden aus dem Elend herausgeführt. Blinde werden sehend. Vielen, die nicht sehen wollen, werden die Augen geöffnet. Lahme gehen. Das sind nicht nur die Wunder, dass Querschnittgelähmte wieder gehen können, sondern auch die lahm scheinen, die unbeweglich sind, die müde geworden sind ob ihrer Anstrengungen. Sie machen Schritte nach vorne. Dort, wo Stillstand herrscht, kommt Bewegung, möchte Jesus uns sagen. Tote werden auferweckt. Das heißt auch, Totgesagte bleiben nicht am Boden liegen, sondern erheben sich. Taube hören und diejenigen, die ihre Ohren verschlossen haben, öffnen sie plötzlich wieder. Vielleicht gilt das gerade für Eltern, deren Kinder lange nicht auf den Rat von Eltern hören wollten. Hab Mut. Es kommt Bewegung in die Situation. Aussätzige werden rein, lesen wir. Das sind die, die am Rand der Gesellschaft stehen. Plötzlich werden sie in die Mitte genommen. Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gesellschaft jetzt in diesen Zeiten, wo wir fremde Menschen aufnehmen, sich die auch um die Armen in der Gesellschaft kümmern. Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Das ist doch dieses Jahr schon Wahrheit geworden. Das haben wir ja schon erlebt mit den Menschen, die aus fremden Ländern zu uns kommen. Wir müssen nicht auf einen anderen Retter warten. Die Heilszeit ist angebrochen. Schaut euch um, sagt Jesus zu Johannes und auch zu uns. Gibt es nicht kleine Zeichen von Gottes Gerechtigkeit? Sind das nicht alles Zeichen einer kommenden Heilszeit? Jesus gibt keine direkten Antworten darauf, wer er in Wahrheit ist. Und so bekommt Johannes, so bekommen auch wir keine direkten Antworten. Es tut sich nicht der Himmel auf und es erklingt eine Stimme. Aber wenn wir selbst Gottes Stimme nicht mehr hören, dann können wir uns an dem festmachen, dann können wir uns an dem festmachen, was andere erleben können. Dann können wir erleben, dass er wirklich ein lebendiger Gott ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte uns ja aufrufen, aufzuhören mit der Neiddebatte mit unseren Flüchtlingen, die vermeintlich ein tolleres Handy haben als ich. Das ist wahr, mein altes kann telefonieren und sogar fotografieren, mehr nicht. Aber mehr brauche ich auch nicht. Und dass sie oftmals eine gute Kleidung haben, ich habe auch eine gute Kleidung, und wenn ich was Neues brauche, kaufe ich mir etwas. Wir müssen nicht darauf sehen, was vielleicht die anderen besser haben, sondern Jesus ruft uns hier auf, wir sollen uns an dem freuen, was die anderen haben, und sollen es uns als Beispiel nehmen, dass Gott uns trotzdem nicht vergessen hat. Denn es scheint fast, und es ist auch so, als wollte Gott uns gebrauchen, damit die Erlösung kommt. Wir können so viele kleine Wunder der Liebe sehen, dass da ein Gott ist, der hilft. Klar, Advent ist nicht Weihnachten. Bis Jesus wirklich zurück ist auf der Erde, braucht es Geduld und Ausharren. Wir Menschen müssen die Ungewissheit aushalten, bis er kommt. Johannes hatte keine solchen Perspektiven. Er wartete auf das Gericht. Er sagt, Jesus hat die Wurfschaufel schon in der Hand. Er trennt die Spreu vom Weizen. Aber Jesus predigt nicht das Gericht, sondern er spricht von Vergebung für Feinde. Jesus spricht nie davon, töte den Andersgläubigen, sondern er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus klopft an die Tür. Er dringt nicht mit Waffengewalt ein. Und wo Jesus nicht willkommen ist, da zieht er sich zurück. Jesus will Johannes wohl sagen, nein, Johannes, ich komme nicht als Richter. Ich komme nicht mit Drohungen. Natürlich warnt auch Jesus in den Weherufen. In Matthäus 23 können wir das nachlesen. Aber bitte da genau lesen. Denn diese Verse in Matthäus 23, die richten sich nicht an die, die Jesus nicht kennen, sondern ausschließlich an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer, an alle, die sich ihrer Rettung sicher fühlen, also auch an uns. Wenn wir meinen, wir hätten die Rettung sicher in der Hand und bräuchten nichts mehr dafür tun. Es ist richtig, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, müssen wir für unsere Rettung nichts mehr dazu tun. Das hat Jesus am Kreuz von Golgatha bereits alles erledigt. Aber wir sollen, nein, ich korrigiere nochmal, in einer früheren Version habe ich da stehen gehabt, aber wir müssen etwas tun, weil wir gerettet sind. Nochmals, wir müssen etwas tun, weil wir gerettet sind. Jesus erfüllt die Erwartungen nicht in der Form, wie Johannes das erwartet. Vielleicht werden deine Erwartungen im Moment auch nicht erfüllt von Gott. Deine Erwartungen, die du an ihn hast. Vielleicht fühlst du dich überfordert damit, dass sich unsere Gemeinde für die Flüchtlinge engagiert. Vielleicht ist es dir zu viel, dass du aufgerufen bist, mit den Flüchtlingen in Kontakt zu treten. Du sprichst kein Englisch, bist vielleicht auch kontaktscheu etwas. Ich bin auch nicht damit einverstanden mit allem, wie sich die Regierung verhalten hat. Ich bin auch überzeugt, dass wir nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen können. Ich halte es auch nicht für gut und für klug, dass wir mit unserem Verhalten nicht Vorschub leisten, dass viele Menschen angehalten sind, Deutschland als das gelobte Land zu erkennen. Denn sehr viele werden enttäuscht werden. Aber sollen wir die Grenzen schließen? Sollen wir die Menschen in Österreich erfrieren lassen an der Grenze? Wir können sagen, ja, es wurden Fehler gemacht. Aber den Menschen, die da sind, denen muss geholfen werden. Und schaut, allein schon, wenn man solche Äußerungen macht, ist es gut, dass wir nicht einfallen in den Chor der Stammtischparolen, die alles auf das Einfache reduzieren. Und auch wenn ich nicht richtig finde, wie sich vieles entwickelt hat, so will ich doch mithelfen, dass die Situation verbessert wird. Ich habe ein drastisches Beispiel. Vielleicht, ja, wirklich sehr drastisch. Schaut, da fährt ein Betrunkener mit seinem Auto zwei Menschen in den Tod. Er selber ist schwer verletzt. Ein Rettungssanitäter sagt hier auch nicht, nein, dem helfe ich nicht. Den lasse ich in seinem Auto. Sondern er hilft, weil es sein Beruf, weil es seine Berufung ist. Weil er aufgerufen ist, weil er diesen Beruf erwählt hat, zu helfen. Er fragt nicht nach richtig und falsch. Er tut, was zu tun ist. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das ist der Abschluss der Antwort, die Jesus an Johannes gibt. Jesus sagt diesen Satz an Johannes und an alle, die an dieser Szene da beteiligt waren. Selig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir. Selig. Ja, wörtlich heißt es glückselig. Glückselig, wenn ihr das Handeln Gottes nicht nach euren Vorstellungen beurteilt. Soll uns sagen, glückselig, wenn du dich nicht von Gott abwendest, auch wenn du momentan nicht alles verstehst. Glückselig der, der aus den Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, neue Kraft schöpft in den Zeiten von Schwachheit. Auch wenn wir nicht alles verstehen, halten wir fest an Gottes Wirken zu unserem Heil, auch wenn wir aus unserer Sicht Gottes Handeln zuweilen nicht verstehen. Sprechen wir, ja, ich vertraue darauf, dass du an meiner Seite bist, auch wenn ich es momentan nicht sehe. Ich will mich nicht ärgern daran, dass an mir das Heil noch nicht vollzogen ist. Ich will nicht verzweifeln, dass ich nicht geheilt bin. Ich will mich nicht entmutigen lassen, obwohl meine Ehe momentan ein Desaster ist. Auch wenn meine Ehe geschieden wurde, ist das noch nicht das Aus bei Gott. Ich will nicht aufgeben zu hoffen, dass ich wieder eine Arbeit finde. Gott will uns gebrauchen, dass die Erlösung kommt. Er will unseren Glauben nutzen, unsere Liebe, unsere Hoffnung, damit andere das Heil schauen werden. Interessant noch, und damit komme ich dann auch zum Schluss, das 11. Kapitel im Matthäus-Evangelium beginnt mit Johannes dem Täufer, die Verse, die ich eingangs gelesen habe. Und die Frage, ob Jesus es ist, auf den er warten soll. Ganz am Schluss des 11. Kapitels gibt Jesus letzten Endes dann zusammenfassend folgende Antwort. Das sind die letzten Verse dieses Kapitels. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich möchte alle Fragen, die ihr habt, zum Ende bringen. Ich habe eine Antwort auf eure Sorgen und Nöte. Er will uns sagen, wir müssen nicht das Heil bei einem anderen suchen. So viele suchen das Heil irgendwo. Wir können dankbar sein und froh sein, dass wir unser Heil bei Jesus Christus gefunden haben. Amen. Ich möchte nur kurz beten. Herr Jesus, ich bin so froh, dass ich dich als meinen Retter gefunden habe. Ich bin so froh, Herr, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich danke dir, Herr, dass du eine Perspektive für mein Leben bist. Ich danke dir, dass du der Fels meines Heils bist, hinter dem ich mich bergen kann. Dass ich mich an dir halten kann, auch wenn ich nichts anderes mehr sehe. Und ich danke dir, Herr, dass ich Geschwister haben darf, an denen ich auch erkennen kann, wie du arbeitest, wie du wirkst, wie du Heilung schenkst. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen.